Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben uns gedacht, wir bringen mal wieder ein bisschen was Neues rein und starten heute mit News und Klatsch und haben dann auch zum Schluss dieser Folge nochmal ganz viele tolle Termine für euch. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wir starten gleich mit richtig guten Nachrichten. Und zwar wurden mittlerweile 1100 Kipki-Anträge beantragt und sogar genehmigt von der Stadt. Das heißt Solarkraftwerke für den Balkon, Wallboxen für das Elektroauto oder auch Lastenräder wurden alle gefördert und gefordert von der Stadt. Oder gefordert nicht, aber unterstützt. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten, denn es ist noch Geld da. Also für alle, die noch was auf ihrem Plan haben oder die sagen, hey, wir könnten da noch ein bisschen was machen, die dürfen sich einfach bei der Stadt melden und Anträge einreichen, oder Lukas?
Zumindest wenn, wir nehmen ja ein bisschen früher auf, als gesendet wird, die Gremien dann zustimmen, aber wir sind guter Dinge. Wir würden nämlich aus den Teilprojekten, wo nicht ganz so viel Geld abgerufen wurde, Geld verlagern in die Projekte, wo richtig viel Geld abgerufen wurde. Denn an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist das Fahrradkontingent ausgeschöpft. Mhm. Also da haben so viele Leute Lastenräder oder Spezialräder für Senioren und Senioren oder Anhänger für ein Fahrrad gekauft, dass das eigentlich leer ist. Wir schichten ein bisschen um und ich glaube, der Stadtrat ist damit dabei. Wir wollen ja das Geld unter die Leute bringen.
Ja, sehr gut. Also ich sehe auch, die Balkonkraftwerke nehmen zu, aber es ist definitiv noch Luft nach oben.
Wir sind sogar die Stadt mit der höchsten Quote an Solaranlagen auf dem Balkon in Relation zur eigenen Bevölkerung in ganz Rheinland-Pfalz.
Sehr gut.
Hängt wahrscheinlich mit Kipki zusammen, behaupte ich.
Ja, bestimmt.
So, nicht so schön war ein Termin vor einiger Zeit. Der Herr Hock ist gestorben. Das sagt älteren Landauerinnen und Landauern auf jeden Fall noch was. Das war mal der Hauptamtsleiter, also der leitende Beamte, der höchste Beamte der Stadtverwaltung. Der koordiniert und so derjenige, der so einem Stadtvorstand den Rücken frei hält, weil er ganz viel in der Verwaltung organisiert, an Abläufen, an Strukturen. Über 80 war er und ja, vor 18 Jahren in Ruhestand gegangen. Der war vor allem beim Herrn Dr. Wolf damals als Oberbürgermeister, war er der Hauptamtsleiter 12 Jahre lang und hat sich 47 Jahre lang um die Stadt verdienstvoll ja, engagiert. Und ich durfte die Trauerrede halten von Seiten der Stadt. Ehrlich gesagt, eine schwierige Aufgabe. Also da saß ich wirklich, ich glaube, am Abend 5-6 Stunden für eine 6-Minuten-Rede. Aber das will man nicht versauen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da richten wir natürlich nochmal unser herzliches Beileid aus und sagen vielen, vielen Dank für die ganze Arbeit und für alles, was in der Stadt bewegt wurde.
Sein Sohn hat mich total beeindruckt. Der hat nämlich bei der Trauerfeier seines eigenen Vaters gesprochen, auf eine Art und Weise, wie ich das nie gekonnt hätte, so stark und irgendwie, also er ist auch wohl jemand, der beruflich vor Leuten redet und trotzdem hat er das so professionell und so gefasst gemacht, war ziemlich krass, aber na gut, da gibt es keine Aufnahmen zu, aus guten Gründen.
Ja, das ist ja auch was sehr Privates, das stimmt.
Absolut. Das Lameco war. Wir hatten ja eine Folge
genau.
Mit dem Lameco.
Ja.
Der Moderator beim Lameco hat dann gesagt, irgendwie hat er uns erwähnt als Podcast.
Ach schön.
Und hat aber gemeint, wir hätten uns gemeldet und gesagt, wir haben einen ganz coolen Podcast, wollt ihr nicht mal kommen? Ganz so war das nicht. Aber wir haben sie auch gerne unterstützt. Ich gehe da super gerne hin, war am Eröffnungsabend da. Da haben sie bei einem Kurzfilmfestival gestartet mit einem Langfilm. Haha. aber der war auch ganz in Ordnung, aber das Finale, wo nochmal die 8 besten prämierten Kurzfilme gezeigt wurden, war richtig cool. Und was das Schönste war, dass im Universum der große Saal bis auf den letzten Platz ausverkauft war.
Ach, das ist schön. Ich glaube, das ist auch was, das muss definitiv auf die To-Do-Liste für alle Landauerinnen, die noch nicht im Universum-Kino waren, also definitiv für nächstes Jahr mal, da einmal hinzugehen. Ne?
Und das kann ja auch ein Abend unter der Woche sein, ja. Einfach so einen der Filmabende. Und Kurzfilme sind ja wirklich auch kurzweilig. Ne? Wenn ich keinen Bock habe auf einen 3-Stunden-Film, dann ist das eine gute Gelegenheit und da waren einfach tolle Sachen dabei. Nachdenkliche Sachen auch, aber auch wirklich witzige Sachen. Und deshalb Lameco, gute Adresse und deren Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und wir haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das geklappt hat. Ich fand das echt so insgesamt ganz nett.
Sehr gut, schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Liste für nächstes Jahr. Und es gibt Neuigkeiten zur Hundewiese.
Ja, sie wird zu gut genutzt.
Zu gut.
Ja, und zwar, das ist ja eigentlich eine Wiese. Früher, also so Rasen und so, und wir haben das mehrfach im Jahr gemäht. Gute Nachrichten, wir müssen nicht mehr mähen, weil sie so gut angenommen wird, dass kaum noch was wächst. Aber in der Winterzeit, wenn es nass ist, ist das ein bisschen schwierig. Ich war heute Morgen dann nochmal so zum nach dem Rechten schauen vor Ort und habe dann festgestellt, ja, okay, ist tatsächlich schon ziemlich schlammig geworden.
Oh, okay.
Gleichzeitig gab es einen Wunsch aus der Community, könnten wir nicht dort beleuchten?
Ja.
Weil es wird jetzt früh dunkel, viele Leute, die einen Hund haben, na, da können die erst um 16, 17 Uhr raus, es wird schon um 17 Uhr fast dunkel. Also ein total nachvollziehbares Anliegen, aber eigentlich braucht die Wiese im Winter mal ein bisschen mehr Ruhe. Und das Umweltamt ist auch der Auffassung, Lichtverschmutzung, also ne, Beleuchtung in eigentlich relativ natürlich gehaltenen Bereichen wie Parks oder im Vor sollte man lassen. Und deshalb habe ich die Tage jetzt den Ehrenamtlichen und den Nutzerinnen und Nutzern, da hat sich jemand an mich gewandt, eine E-Mail geschrieben und gesagt, sorry, ne, wir lassen jetzt die Wiese offen über den Winter, aber Beleuchtung können wir nicht unterstützen an der Stelle. Und das ist vielleicht gut, wenn die Wiese ein bisschen zur Ruhe kommt in der nassen Jahreszeit.
Ja, ich glaube, für den einen oder anderen Hundebesitzer wird die Reinigung des Hundes danach vielleicht auch nicht so easy sein. Also ja,
wobei da noch keine Beschwerde gekommen ist.
Ja, ich glaube, das ist auch was, damit kann man gut leben als Hundebesitzer. Also darauf stellt man sich ein. Das ist halt so.
Es gab auch viel positives Feedback. Also tatsächlich wurden wir sogar mal im Stadtrat gelobt für die Hundewiese.
Ja, also ich glaube auch Hundebesitzer sind euch da ultra dankbar. Ich kriege das ja aus anderen Dörfern mit, wie doll sich da Hundewiesen gewünscht werden. Also das ist schon ein großer Pluspunkt, ja.
War ein Glücksfall, dass wir das noch hingekriegt haben.
Sehr gut.
So.
Dann wurde am Donnerstag gefeiert, habe ich gehört.
Stimmt.
Es war am Donnerstag.
Donnerstag. Immer ein bisschen, ne, was war eigentlich letzte Woche?
Mittwoch?
Nein, es war Donnerstag.
Es war Donnerstag.
Die Hartstraße wurde eingeweiht. Wir haben ja ein Sozialwohnungsbauprojekt von Seiten der Stadt. Das zweite übrigens seit 1989, meinem Geburtsjahr. Und wir haben dort 39 Wohnungen gebaut, 33 Sozialwohnungen. Mhm. Die waren auch super schnell weg, also bitte nicht beim GML anrufen, die sind wirklich alle schon seit Wochen weg. Aber das ist für uns natürlich ein Anlass, weitere zu bauen.
Definitiv, ja.
Du hast mal ein paar Wohnungen reinschauen können und einen Eindruck gewonnen.
Genau, also ich war super positiv überrascht, wie schön die Sozialwohnungen, aber auch die Wohnungen oben im Penthouse sind. Also wirklich toll ausgestattet, wunderschöner Blick. Die Lage ist richtig toll. Wir haben auch einige Anwohner getroffen, also auch eine wunderschöne Stimmung in der Wohnanlage. Spielplatz vor der Tür, also es hat wirklich an nichts gefehlt. Es war echt schön, also auch das Penthouse. Wenn mein Mann nicht gesagt hätte, ich brauche einen Garten, dann würde es definitiv in Frage kommen. Ist echt echt richtig gut.
Wir haben ja die Penthäuser entwickelt in Zeiten, wo wir dachten, damit ein bisschen Geld verdienen zu können, um Sozialwohnungsbauprojekte an anderer Stelle finanzieren zu können. Da machen wir mal eine Langfolge zu, haben wir vorbesprochen, weil das ganze Projekt lohnt sich, glaube ich, mal detaillierter noch zu besprechen. Was haben wir da gemacht? Was ist sehr gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Aber letzte Woche waren da 140 Leute bei der Einweihung und das ist einfach auch schön, dass sich da was entwickelt. Und für die Anwohner natürlich erstmal die Baustelle endlich zu Ende ist.
Ja, aber also ich habe ja auf Social Media so ein bisschen drüber berichtet und es ist echt krass, wie hoch der Bedarf ist. Also da darf definitiv weitergemacht werden.
Vor allem, wir waren ja in dieser 60 Quadratmeter, Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung, 460 Euro, ne? Kalt, aber ein guter Energiestandard. Und man ist nicht verpflichtet, einen Stellplatz mitzumieten. Da haben mir danach dann nochmal ein paar Leute geschrieben und gemeint, oh, das würden sie sich bei ihrer Wohnung auch wünschen, weil sie haben kein Auto, aber mussten den Stellplatz mitmieten, weil ne, der Vermieter muss ja das Geld auch wieder verdienen. Kann man alles irgendwie verstehen, aber für die Leute ist es da schwierig. Auch ein Thema, das wir dann mal besprechen.
Sehr gut.
So, und ich durfte, weil Herr Geißler erkrankt war, den Unterausschuss Verkehr leiten. Und dort haben wir gesprochen über die Weißquartierstraße und die Redouille-Straße. Ich wollte da ja, ne, kurze Erinnerung, Quartiersverkehrskonzept Innenstadt, es ging darum, den Durchgangsverkehr rauszunehmen, da hatten sich Bürgerinnen und Bürger an uns gewandt, dann gab es einen Vorschlag der Verwaltung, dann wollten Fraktionen, insbesondere CDU und Freie Wähler, Einbahnstraßen dort, dann haben wir Einbahnstraßen gemacht, dann wurden die Einbahnstraßen kritisiert, dann gab es irgendwelche, also gab es die Stadtratswahlen und auch Plakate gegen Einbahnstraßen, obwohl die Einbahnstraßen einstimmig beschlossen wurden im politischen Gremium, also auch da niemand dagegen gestimmt hat. Und jetzt wurde vor einem halben Jahr da was anders gemacht und das wurde jetzt evaluiert. Aber vielleicht zuerst mal, wie findest du es? Schon mal durchgefahren?
Ja. Also für mich ist das immer, da wird so viel Drama drum gemacht. Also dann fahre ich halt 3 Meter weiter und nehme die nächste Straße. Ich denke mir immer, ich sitze im warmen Auto, wenn es regnet, habe die Sitzheizung an. Also ich sehe da kein Problem. Es gibt natürlich der ein oder andere, der dann sagt, ja, dann fahre ich 40 Meter weiter. Das ist auch nicht gut für die Umwelt. Ja, also ich bin da schmerzfrei, muss ich sagen.
Und die Teller?
Die Teller? Ah, oh Gott, die Teller. Habe ich letztens eine ganz wütende Instagram-Story dazu gesehen von jemandem, der ein sehr, obwohl der ein normal tiefes Auto hat, der jetzt aber nie wieder in die Stadt fahren wird, weil er schon hängen geblieben ist mit seinem Auto an den Tellern. Ja, also manchmal fällt mir halt auch nichts dazu ein.
Da haben wir im Hauptausschuss gerade die Frequenzmessung aus der Innenstadt. Und so die Ecke Kronstraße, Gerberstraße gehört wohl zu den Top 10 Straßen in Städten unserer Größe in Deutschland mit beinahe 5 Millionen Kundinnen und Kunden im Jahr oder zumindest Besucherinnen und Besuchern. Mhm. Na, also alle Zahlen, die wir haben, sagen, Landau's Innenstadt ist super hoch frequentiert, viele Leute kommen. Der Einzelhandel hat trotzdem Probleme. Ja. Aber es liegt nicht daran, dass keine Leute da sind. Anderes Thema. Die Teller habe ich ja nie in meinen Seiten eingesetzt, weil sie ein bisschen umstritten sind. Also nicht nur bei Autofahrern und Autofahrer, sondern auch Radfahrerinnen und Radfahrer finden die schwierig. Anwohnerinnen und Anwohner finden sie teilweise laut. Mhm. Da gibt es ein bisschen Ärger. Aber muss man jetzt sagen, die Zahlen, die wir haben, es wurde gemessen, außerhalb der Ferienzeiten, ne? Die Zahlen vom Wochenende und so Feiertagen wurden auch rausgelassen. Und dann sieht man, obwohl jetzt die Einbahnstraßenführung für den Autoverkehr bequemer ist, also eigentlich das, was nicht in der Innenstadt passieren sollte, dass der Autoverkehr gerade irgendwo durch kann und dass es dort besser wird für den motorisierten Verkehr, ist nicht mehr geworden, sondern gleich geblieben. Also ist auch nicht weniger geworden, aber ne, gleich geblieben. Aber die Geschwindigkeitsübertretungen haben sich gedrittelt. Also 60-70% weniger Geschwindigkeitsübertretungen.
Sehr gut.
Und kaum noch einer fährt da irgendwie 60 oder 50 Stundenkilometer. Also die Verkehrssicherheit hat durch die Teller scheinbar deutlich zugenommen.
Sehr gut, das sind doch gute News. Ich glaube, das ist auch immer so das, was schnell unterschätzt wird, wie schnell man doch ist und wie schnell man mal jemand übersieht, wenn der auf die Straße läuft und so. Also das ist schon ein Punkt, der super, super wichtig ist, ja.
Und da gibt es einen Riesenunterschied, wenn du jemanden mit 30 erwischst, ne, ja, ist es was ganz anderes als mit 50. Bei 50 sind Schwerverletzte und Todesfolge sehr häufig und bei 30 km/h ist auch schlimm, aber nicht annähernd so schlimm wie mit 50.
Ich denke auch, das wäre oft die Lösung, wenn das Auto dann dran hängen bleibt, wenn man vielleicht einfach langsamer drüber fährt, passiert es vielleicht nicht.
Ich bin, glaube ich, mit dem Auto, muss ich mal kurz überlegen, nee, mit dem Auto bin ich noch nicht durchgefahren, seit die Teller da sind. Aber ich kenne Beschwerden aus allen Richtungen. Ja.
Ja, aber, also wenn ne, du eh schon die Straße kratzt, dann ist da auch nichts zu retten.
Ja, aber man muss sagen, die Maßnahme hat offensichtlich Erfolg gehabt. Nicht mehr motorisierter Verkehr dort, aber mehr Verkehrssicherheit. Da ärgern sich sicherlich manche, aber es ärgern sich auch Leute übers Blitzen.
Immer, richtig. Ja, das stimmt.
Also, was soll's.
Sehr gut, dann starten wir heute mal.
Mit unserem Gast?
Einem Gast mal wieder. Zum zweiten Mal bei uns hier.
Er guckt uns so an. Ich glaube, er soll was sagen. Ne?
Ich dachte, jetzt ich kann die Einführung, aber ich kann mich auch gerne was selber einführen.
Ich wollte noch eine Überleitung machen. Irgendwie sowas wie, wenn man sich ärgert, sollte man vielleicht bisschen im Wald spazieren gehen.
Ja, ich dachte, es kommt jetzt von dir, deswegen habe ich eine Pause gemacht. Entschuldige,
ich habe auch ganz darauf gewartet.
Ja, oder? Ich hatte irgendwie...
Kommunikation.
Also wenn man sich beim Autofahren ärgert, weil man zu schnell gefahren ist und dann andere einen kontrolliert haben, dann empfehle ich einen Waldspaziergang. Was meinen Sie, Herr Hahnemann?
Gute Idee auf jeden Fall.
Also gerade jetzt auch wunderschön, ne, im Wald. Also es ist einfach traumhaft.
Jetzt, wo die Sonne heute scheint, also perfekter Tag, perfekter Herbsttag auf jeden Fall.
Ja. Wie geht's unserem Wald gerade? Oder wie war das Jahr? Wir haben vor einem halben Jahr ja gesprochen über unseren Stadtwald. Und die letzten Jahre waren teilweise schwierig, was irgendwie Witterung anging, was Regen anging. Aus der Landwirtschaft hört man, ja, es hat geregnet, aber nicht zur besten Zeit. Das ist dem Wald egaler oder?
Also egal ist es dem Wald nicht. Wir haben den großen Trend, dass sich die Niederschläge eher auf die Wintermonate verteilen und wir im Sommer immer längere Trockenphasen haben. Das war jetzt in diesem Sommer nicht die ganze Zeit so. Klar, wir hatten auch längere Trockenphasen, wir hatten aber auch immer mal wieder Niederschlag. Im Großen und Ganzen wirken aber natürlich auch die letzten Jahre nach, wo es einfach extrem trocken war. Grundwasser sinkt ab, einfach Wasser ist nach wie vor ein Mangel im Wald. Und das merkt man natürlich den Bäumen auf jeden Fall an.
Wir hatten uns heute verabredet, um über die Jagd auch noch zu sprechen. Also ein Thema, das dieses Jahr in Rheinland-Pfalz ziemlich heftig diskutiert wurde und wo man manchmal den Eindruck hatte, wenn ich das als Beobachter sagen darf, der weder Förster noch Jäger ist und auch keinen Waffenschein hat und in seinem Leben keine Waffe in die Hand nehmen möchte. Aber die Fronten waren ein bisschen verhärtet, hatte ich den Eindruck. Also so zusammenfassend aus meiner Perspektive gab es so ein bisschen die Kritik aus Seiten der Jagd. Das Ministerium hat jetzt, wie die Förster das wollen, ein Jagdgesetz geschrieben. Und es gäbe doch ganz viele Probleme im Wald. Und da seien doch die Förster schuld und nicht die Jäger. Also so aus der Einrichtung, wenn ich das zusammenfassen darf. Und gleichzeitig, gab es nicht so mehr die Gesprächsbereitschaft an irgendeinem Punkt. Das war ja dann am Ende auch der dritte Entwurf des Gesetzes, der verabschiedet wurde. Aber wie haben Sie die Debatte erlebt und wie würden Sie sie zusammenfassen als jemand, der damit fachlich auch mit Ahnung betraut ist?
Also das Ganze war natürlich schon mit einem Konflikt verbunden, aber auch die Jägerschaft ist natürlich eine pluralistische Gesellschaft, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Je nach Einzelperson oder vor allem auch nach Verband wurde aber das Gesetz schon auch vehement kritisiert, gerade natürlich die in der Anfangsphase auch die ersten Entwürfe, das stimmt schon, ja.
Der ökologische Jagdverband war ja dann am Ende dafür und der traditionelle Jagdverband dagegen. Der
Landesjagdverband, genau, ja.
Und ich glaube, da wird es zu kompliziert, auch für Hörerinnen und Hörer, da geht es so darum, wo muss ich hin, welche Behörde ist zuständig, wer darf was irgendwie kontrollieren und solche Geschichten. Aber ein Punkt soll vielleicht nicht zu kurz kommen und darüber würde ich gerne reden, dass Jagd auch wichtig ist für unseren Wald, weil er sonst gar nicht mehr so funktionieren würde, weil der natürliche Kreislauf nicht funktioniert.
Absolut richtig. Jagd ist für den Wald ganz wichtig. Ich will aber noch kurz voranstellen, es gibt natürlich auch viele andere gute Gründe für die Jagd. Es ist jetzt nicht rein Wildtiermanagement jetzt aufgrund der Wildschäden. Allen voran, wenn wir uns jetzt mal historisch zum Beispiel anschauen, warum hat der Mensch mit der Jagd begonnen, ist natürlich irgendwie die Nahrungsgewinnung. Also wir haben ja einfach ein klasse Lebensmittel. Die Tiere haben in freier Wildbahn gelebt, sind so gesehen auf jeden Fall artgerecht gehalten worden. Wir haben CO2-neutrales Fleischprodukt, wenn wir jetzt mal vielleicht den Geländewagen des Jägers oder der Jägerin herausrechnen. Also das ist einfach schon mal ein tolles Wildprodukt, was über die Jagd zu gewinnen ist. Was auch für die Jagd auf jeden Fall spricht. Stichwort Seuchenprävention. Mhm. Afrikanische Schweinepest ist ja zurzeit in aller Munde, wo wir vielleicht auch noch später drüber sprechen. Und natürlich aus landwirtschaftlicher oder aus jetzt forstbehördlicher Sicht ist natürlich die Vermeidung von Wildschäden im Wald ein großes Thema. Also ich hole vielleicht noch mal ganz kurz aus. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Stadtwald-Landau mal schauen, auf den Taubensuche, so bedeutende Wildarten, dort oben sind zum Beispiel Rehwild oder Rotwild und die ernähren sich von der Waldvegetation. Also die verbeißen überwiegend, essen sie gerne junge Triebe oder Baumknospen. Und das ist per se erstmal überhaupt nicht schlimm. Das gehört ja zum Ökosystem und damit ist es auch ganz normal, dass jetzt, sage ich mal, junge Bäume gefressen werden. Problematisch wird es, wenn, sage ich mal, dieser Verbissdruck so eine Intensität annimmt, dass halt junge Bäume kaum noch wachsen können oder vielleicht auch gar keine Bäume mehr wachsen. Und dann reden wir von Wildschäden. Und das Ganze trifft jetzt natürlich auf immer höhere Schalenwildbestände. Ne? Es gibt mildere Winter. Insgesamt das Klima ist milder, das heißt eine geringere natürliche Sterblichkeitsrate. Und gleichzeitig sind wir halt aus den auch eingangs geschilderten Gründen immer mehr auf einem vielfältigen Wald angewiesen. Also wir brauchen diese jungen Bäume, um auch den Wald zu verjüngen. Und wir brauchen eben auch viele verschiedene Baumarten. Und das sind aber eben genau die Baumarten, die auch gerne vom Wild gefressen werden, die dann ganz besonders gut schmecken. So eine Eiche oder eine Weißtanne. Und das ist sozusagen den Konflikt, den wir da haben. Und deswegen wir aber auch die Jagd dann als Regulierungsmechanismus unbedingt brauchen.
Und ist es dann so, wenn jetzt aber gerade das Thema Schweinepest angesprochen wurde, wenn da etwas geschossen wird in der Richtung, kann das überhaupt noch als gutes Biofleisch benutzt werden oder ist es dann eher zur Seuchenreduzierung gedacht?
Also Jägerinnen und Jäger sind ja geschult auch in Wildbrethygiene. Da wird natürlich auch jedes Stück Wild kontrolliert, ob das irgendwelche Krankheiten hat, ganz besonders natürlich, bevor es in den Verkehr gebracht wird. Wenn wir jetzt von der afrikanischen Schweinepest reden, dann sind wir sehr weit raus aus dem Jagdrecht. Also da reden wir dann wirklich hier von Seuchenrecht. Und dieses Wild wird natürlich nicht mehr verwertet. Aber die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung am Schwein, aber es ist keine Zoonose. Also sie geht nicht auf den Menschen über und befällt jetzt auch nicht beispielsweise die Haustiere, sondern es kommt rein bei Haus- und bei Wildschweinen vor. Also da wäre jetzt keine Gefahr zu erwarten. Aber dieses Fleisch wird nicht verwertet, ja.
Hat aber die Folge, dass erheblich aufgepasst werden muss, weil sie sich stark ausbreitet und für die Schweine tödlich ist.
Ne? Genau, also wir haben ja eine sehr hohe Letalität. Mhm. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei dieser Seuche, dass wenn ein Schwein infiziert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es stirbt, liegt bei über 90%. Also man kann ziemlich sicher sein, dass es nach wenigen Tagen tatsächlich verstirbt. Leider auch sehr qualvoll. Sind keine schönen Symptome.
Aber ich glaube, das ist halt auch gerade der Punkt, also außer so eine Seuche und außer eben das natürliche Versterben wegen dem Alter, wie viele Jahre müssen wir denn zurückgehen an den Punkt, damit wir sagen, hier gab es überhaupt noch einen natürlichen Feind für das Tier? Das gibt es ja auch schon gar nicht mehr. Also, dass der Wolf jetzt so wie vor wie vielen Jahren? Wann gab es den noch bei uns?
Also da müssen wir jetzt
gerade
ganz weit.
Kommt er ja ganz wieder.
Ganz
ne?
Ja, genau, aktuelles Thema auf jeden Fall in der Vorderpfalz.
Ja. Ja. Also es gibt ja einen Wolf, der jetzt so in der Region Germersheim, also so
ja, Bellheim so habe ich auch offenbar, gehört.
Also das ganze Areal quasi von südliche Südpfalz bis Speyer und von Landau bis Germersheim einfach seine Verbreitung hat oder erwartet werden kann. Es ist wahrscheinlich nur ein Exemplar. Aber dass es Wolfsrudel im Pfälzerwald gab, die die Wildpopulation irgendwie unter Kontrolle gehalten hätten, das ist schon 5, 6, 7 Generationen her, oder?
Also ich glaube, die letzten Wölfe, ob das jetzt im Pfälzerwald war, sei mal dahingestellt, aber wurden in Deutschland so Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Aber man müsste ja eigentlich viel weiter zurückgehen, weil man müsste ja auch komplett den Menschen sozusagen aus dem Ökosystem rausrechnen. Und dann wären wir noch weit vor der Steinzeit.
Ja, also. Und das eben, also wir haben ja schon so stark eingegriffen. Also wenn wir jetzt nicht noch in die Bahn eingreifen, dann ist es ja auch wieder schwierig fürs ganze Ökosystem.
Also das ist ja einer der Punkte. Ne? Ja. Natürlich gibt es Luchs-Wiederansiedlungsprojekte im Pfälzerwald, also ein Beitrag zur Artenvielfalt in unserer Region. Ein Projekt, das auch erheblich Mittel und Ressourcen einfach gebraucht hat und
aber auch sehr erfolgreich war.
Sehr erfolgreich war, ne? Eine positive Entwicklung und ein positives Beispiel. Wildkatzen ist auch nochmal, die ja zu unterscheiden sind. Wolfsrudel, da scheiden sich sehr die Geister, ob wir die wieder haben möchten in unseren Wäldern. Will ich vielleicht auch nicht vertieft einsteigen. Wenn es ganz viele Wölfe werden, dann rufen wir mal wirklich noch einen Jäger und der Hannemann kommt nochmal wieder und dann reden wir nur über den Wolf. Aber sicherlich gab es irgendwann mal auch Bären bei uns in Wäldern und andere, auch wenn wir da noch viel weiter zurückgehen müssten. Und deshalb, ja, ne, Sie haben das unter Wildtiermanagement, glaube ich, vorhin als Begriff gebracht oder ne, also Jagdmanagement insofern, dass Jägerinnen und Jäger auch eine wichtige Funktion in der Begrenzung und Kontrolle der Population spielen, was man natürlich nicht irgendwie wie bei Haustieren machen kann, sondern müssen Leute raus und müssen die Sachkunde und die Fachkunde haben und auch die Fähigkeit, denn also alle Förster sind ausgebildete Jäger, ob sie es dann praktizieren oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage.
So kann man es sagen, genau, ja.
Aber also der Versuch ist doch, so hat man es mir immer erklärt, wenn man das macht, möglichst einen Schuss abzugeben und das Tier möglichst auch ja, ohne mehr Schmerzen als nötig zu töten und nicht irgendwie, man schießt mal auf irgendwas und dann trifft man das fünfmal. Also das ist ja auch eine Fähigkeit, die erlernt werden muss.
Genau, also Jagd ist ein Handwerk, das muss ganz klar erlernt werden und jeder Jäger, jeder Jägerin hat natürlich das Ziel, dass der Schuss natürlich auch tödlich trifft. Also kein Jäger möchte Tierleid erzeugen und da wird natürlich auch viel auf die Schießstände beispielsweise gegangen und wirklich regelmäßig die Fertigkeiten geübt, damit der Schuss dann auch im Fall der Fälle auf jeden Fall sitzt.
Wenn wir jetzt gerade über das Thema Schuss sprechen, also ich glaube, den braucht man natürlich immer, aber was gibt es denn für unterschiedliche Jagdmethoden in dem Bereich?
Also unterschiedliche Jagdmethoden gibt es wahrscheinlich so viele wie verschiedene Wildarten. Es ist jetzt nicht unbedingt immer nur mit der Kugel oder mit Schrot die Wildtiere zu erlegen. Jetzt bezogen auf eben die bedeutenden Schalenwildarten, Rehwild, Rotwild, Schwarzwild, ist natürlich die Jagd mit der Kugel, also mit dem Gewehr, schon die häufigste Jagdart. Das kann man unterschiedlich ausüben. So die gängigste Form in Deutschland ist die Ansitzjagd. Also dass man sozusagen einen Hochsitz besteigt und dort sozusagen wartet, bis Wild vorbeikommt. Und wenn es dann beispielsweise vom Alter her und auch von der Freigabe her passt, kann man das Wild erlegen.
Also weil beispielsweise trächtige Tiere nicht geschossen werden oder
genau,
weil
die haben
Muttertier,
genau,
das sich um ihre Jungen kümmert, Frischlinge, ne, ist glaube ich das Wort dafür, die schießt man auch nicht und so weiter. Also da gibt es Regeln, an die man sich hält.
Ja, vor allem geht es zum Beispiel auch darum, dem Kalb zum Beispiel oder dem Jungtier das Muttertier nicht wegzuschießen, weil es natürlich auf die Mutter angewiesen, dass die sozusagen das Tier aufzieht. Also das wäre tatsächlich sehr schlimm, ja. Absolutes No-Go. Was es auch als Jagdmethode gibt, ist zum Beispiel, was man vielleicht sich auch so vorstellt, dieses klassische Pirschen, dass ich jetzt sozusagen mit der Büchse durch den Wald schleiche und da Wildtiere suche, ist jetzt aber nicht unbedingt so erfolgsträchtig und macht auch mehr Unruhe im Wald. Was so aus unserer Sicht die eigentlich wichtigste Form der Jagd ist und wahrscheinlich auch die erfolgreichste und effizienteste, werden Bewegungsjagden oder auch Drückjagden genannt. Also, dass sich die Jäger auf Stände im Wald verteilen und eine Treibergruppe und auch mit viel wird mit Hunden gearbeitet, die bringen dann sozusagen das Wild in Bewegung, sodass sozusagen auf die Läufe geht und praktisch sehr einfach sich durch den Wald bewegt und dann kann man das Wild sozusagen schießen. Und das simuliert eigentlich, wenn wir es jetzt gerade vom Wolf hatten, mehr oder weniger eigentlich einen Wolfsangriff. Also wir schauen, dass wir im Wald lange Zeit eher Ruhe halten und es gar nicht mal unbedingt auch den Wald oder das Wild beunruhigen durch unsere Präsenz. Aber an bestimmten Tagen kommen dann ganz viele Jäger in den Wald, dann wird das Wild auf die Läufe gebracht, ähnlich wie ein Wolfsangriff tatsächlich. Und dann wird sozusagen das Wild erlegt und dann ist auch wieder eine Zeit lang Ruhe im Wald.
In unserem Stadtwald ist es so, dass es unterschiedliche Jagdpachtbezirke gibt. Und es dann eben auch Jagdpächterinnen und Jagdpächter gibt. Wobei, ich glaube, im Moment haben wir nur Männer in Landau. Und da gibt es beispielsweise ein paar Vertreter der des ökologischen Jagdverbandes, die machen eigentlich nur das. Während aber auch die Konservativeren ein-, zweimal im Jahr so eine Drückjagd machen und ansonsten auch ansitzen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden und vielleicht auch nicht mit die reine Lehre, dass die einen gar nicht irgendwie Drückjagd machen.
Man muss das da ganz viel ausprobieren. Was im einen Revier wunderbar funktioniert, kann im anderen nicht funktionieren. Also das ist immer auch natürlich das Gesetz des Örtlichen auch. Spielt da eine große Rolle, ganz klar, ja.
Und die zahlen für das Recht, in unserem Wald jagen zu dürfen, tatsächlich eine Pacht an die Stadt.
Ich muss einfach die ganze Zeit an Bambi denken.
Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas von Adelsgeschlechtern vergangener Zeiten. Daran muss ich manchmal denken.
Bei also dem Thema Jagd?
Bei dem Thema Jagdpacht.
Okay. Ne,
Das als Privileg und natürlich ist das jetzt auch nicht billig. Also es sind nicht ein paar hundert Euro irgendwie im Jahr, sondern da sind Leute auch wirklich bereit, die ja gleichzeitig, also viel Geld zu bezahlen, und gleichzeitig eine Funktion für den Wald und auch für uns als Waldbesitzende, also die Stadt Landau, zu erfüllen, wäre vielleicht ein Thema, dem wir nochmal nachgehen. Aber es ist auch ein Thema für den 200. Geburtstag des Stadtwaldes Landau.
Ich will da aber ganz kurz auch nochmal tatsächlich, was vielleicht aus Förstersicht ungewöhnlich klingt, aber auch eine Lanze brechen für private Jäger. Mhm. Es ist ja wirklich so, die zahlen tatsächlich gutes Geld, dass sie auf den Flächen auf die Jagd gehen. Aber erfüllen eben auch eine ganz wichtige Leistung. Also wir sind hier auf die Jäger auch angewiesen. Ja, wir können ja kein, oder die Stadt hat ja auch kein eigenes Personal und wird wahrscheinlich auch nicht bereit sein, dieses Personal zu bezahlen, um auf diesen Flächen jetzt zu jagen. Also wir sind auf, sage ich mal, diese Freizeit oder ich nenne es jetzt mal Hobbyjäger, was erstmal ein bisschen verächtlich klingt, aber überhaupt nicht der Fall ist, absolut angewiesen. Und ganz viele von denen machen ihren Job, den sie eben in ihrer Freizeit machen, total verantwortungsvoll. Und das ist dann auch wirklich schön, ja.
Wenn sie es nicht machen würden, würden wir Leute bezahlen, das zu machen, was sie machen.
Ja, ich glaube, das ist auch, also es gibt immer so ein paar schwarze Schafe, das ist klar. Die stechen halt vielleicht manchmal raus. Aber so das, was ich an Jägern mal getroffen habe, die sind auch immer alle super stolz und super verantwortungsbewusst. Und also ich habe bis jetzt mal noch keinen schlechten Eindruck gewonnen als Laie.
Und ich glaube, wenn du schwarzes Schaf sagst, dann meinst du vielleicht so einen Fall wie, das hatten wir vor ein paar Jahren in der Südpfalz, ein sehr alt gewordener Jäger hat, glaube ich, ein Pferd für ein Reh gehalten, wenn ich das noch grob im Hinterkopf habe. Das ist natürlich eine Frage der Selbstreflexion, bin ich tatsächlich noch in der Lage, das gut auszuüben?
Absolut.
So, und das, ich meine, wartet mal ab, bis wir 30, 40 Jahre älter sind, ob wir so selbstreflektiert sein werden mit allem, was wir so machen.
Man muss es zwingend sein, weil letztendlich geht man auch mit einer Waffe um. Und da ist das absolut notwendig, dass man diese Selbstreflexion besitzt.
Gibt es aber auch beim Autofahren oder ne, bei anderen Dingen, wo man sich fragen muss, bin ich tatsächlich noch in der Lage? Und wo vielleicht manchmal die Antwort nein wäre, aber es Leute noch machen. Deshalb diese Einschränkung wollte ich einfach nur zur Vollständigkeit des Bildes dazugeben. Aber in der Szene, wenn ich mit den Leuten spreche, ist schon sehr klar, wir haben hier einen gemeinsamen Ethos. Vielleicht nicht alle in allen Punkten, aber ne, so Dinge wie, ich schieße kein Muttertier, das sich gerade um Jungtiere kümmert. Ich glaube, wenn jemand das machen würde, wäre er von seiner eigenen Szene ziemlich geächtet auch. Weil man das einfach nicht macht. Das ist so eine Sache beispielsweise. So, jetzt sind mir die Überleitungen heute zweimal misslungen. Ich will es ein drittes Mal probieren.
Ich habe sie versaut.
Nein, das geht alles auf mich. Wir haben festgestellt, jemandem ist das glücklicherweise aufgefallen, weil mir wäre es nicht aufgefallen, ehrlicherweise. Wir haben im 1826 den Stadtwald Landau, also den Taubensuhl und so übertragen bekommen als Stadt. Das hat ganz unterschiedliche und auch noch teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichende Gründe. Also warum haben denn irgendwie Gemeinden in der Ebene, warum haben sie ein Stück Wald? Es gab Zeiten, da durfte die Bevölkerung hoch, durfte Brennholz oder Bauholz sammeln, aber ich will jetzt nicht über Mittelalter oder solche Zeiten reden. Jedenfalls haben wir eine Urkunde und haben gesagt, wir wollen nächstes Jahr ein bisschen was machen, um auch unseren Stadtwald zu feiern. Und da arbeiten wir gerade an einem schönen Programm.
Auf jeden Fall. Genau, Ziel ist es, wir dachten uns, wir nutzen dieses Jubiläum, diesen Geburtstag des Stadtwaldes sozusagen, den 200-jährigen, einfach mal, um die Landauerinnen und Landauer mal wieder in den Wald rauszuholen und den einfach auch erlebbar zu machen. Und möchten da einfach ganz viel gemeinsam mit der Stadt, ganz viel Umweltbildung anbieten, ganz viele Exkursionen, wo man auch Spannendes über den Wald lernen kann. Und wir sind natürlich noch mitten in der Planung, aber bisher sieht es so aus, dass wir so drei Schwerpunktwochenenden machen möchten, wo man raus in den Wald fahren kann, im besten Fall vielleicht auch mit Bussen, dass man sozusagen direkt am Marktplatz einsteigen kann und auf den Taubensuhl gefahren wird, dass wir uns einmal ein bisschen die Waldnutzung anschauen, also die Waldwirtschaft, wie war sie vielleicht vor 200 Jahren, was hatte die damals für eine Rolle, was hat sie heute für eine Rolle, wo sind die Unterschiede, auch dass wir uns nochmal vielleicht die aktuellen Probleme im Wald anschauen. Genauso wollen wir uns an einem anderen Wochenende mal einen Fokus auf die Biodiversität legen, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel zusammen Pilze sammeln zu gehen oder eine Fledermausnacht zu haben, also Fledermäuse zu beobachten. Und im dritten Bereich soll es einfach so ein bisschen rein um die Walderholung gehen, im Wald ein bisschen zu entspannen. Vielleicht möchte jemand Waldbaden, vielleicht möchte jemand eine Mountainbike-Tour machen, einfach wandern. Genau, die Möglichkeiten gibt es so und da hoffen wir, dass wir ganz viele Leute in den Wald holen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schön. Also es klingt nach so einem schönen Wochenende für uns. Also wir waren jetzt letztes Wochenende auch in Wilgertswiesen zum Beispiel, bei dieser schönen Murmelbahn, die es gibt für die Kinder. Also ich glaube, wir brauchen einfach wieder ein bisschen mehr, um die Leute in den Wald zu locken, weil er so ein bisschen an Wert verloren hat, leider. Also ich finde es auch immer wieder...
In den Köpfen der Leute.
Ja, in den Köpfen, nur in den Köpfen. Wir waren auch da ein bisschen tiefer im Wald oder nicht mal, wir waren einen Meter Weg ab und haben da schon Pilze gesammelt und gefunden und uns gefreut. Und es gibt Leute, die da wirklich also gar keine Berührungspunkte haben mit. Und ich denke, das wäre nicht schlecht für die ganze Gesellschaft, wenn wir da wieder ein bisschen mehr gemeinsam samstags, sonntags im Wald verbringen, was natürlich auch jetzt in der Erkältungszeit super ist fürs Immunsystem. Also da gibt es ganz, ganz viele positive Dinge. Und das wird bestimmt ein richtig schönes Fest, ja.
Und wenn alles richtig gut läuft, dann können wir im Jahre 2026 vielleicht sogar die Wiedereröffnung der Taubensuhl-Gaststätte feiern. Da habe ich diese Woche noch ein paar Gespräche. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ich glaube, viele ältere Landauerinnen und Landauer vermissen sie auch die letzten 5 Jahre. Und das wäre ja so ein Ort, ne? Du fährst in den Wald, stellst das Auto ab oder ab und zu fährt vielleicht auch ein Bus. Dann gehst du ein paar Stunden in den Wald, kehrst ne, in diese Gaststätte ein, kriegst dort hoffentlich eine gute Portion Pommes und
nein, Saumagen, Leberknödel.
Und fährst nach Hause. Sicherlich auch das.
Oder ein schönes Wildgulasch, würde ich vorschlagen.
Alles gut, Hauptsache es gibt Pommes dazu. und ich glaube, das wird eine runde Sache. Und wir versuchen das, glaube ich, doch so, dass es einen dieser Tage oder dieser Wochenenden im Frühling gibt, einen im Sommer, einen im Herbst. Also
genau,
auch, dass
ich glaub,
wir dieses
März,
ganze Jahr.
März, Juni und September sind, glaube ich, die Monate.
Ja. Dass wir das ganze Jahr das ein bisschen nutzen. Und mein Ziel für nächstes Jahr ist ja einmal zur Taubensuhl-Gaststätte zu joggen. Mhm. Vielleicht kann ich das an einem der Termine irgendwie verbinden. Habe ich nämlich noch nie gemacht, muss man dazu sagen. Und die letzten paar Kilometer gibt es ziemlich bergauf. Also mal schauen, ob ich das hinkriege nächstes Jahr. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im Wald. Und ich würde mich auch freuen, wenn du, Isabel, uns
natürlich
mal begleitest.
Ja, immer gerne. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir doch heute einen richtig schönen Abschluss gefunden, dass wir uns nächstes Jahr alle dort treffen zum
Wunderbar.
Feiern. Und vielleicht, also wie viele Kilometer sind das von Landau bis dahin?
Ah, muss ich nochmal auf.
Einige Kilometer, also da haben Sie ganz schön was vor.
Okay,
die
also ich bin nicht dabei.
Das
oder ich kann mit dem E-Bike mitkommen. Das
hat man immer gern. Wenn man läuft, dann irgendwelche Leute, die so im netten Plauderton nebenbei einem irgendwie zulabern.
Also ein Marathon wird es nicht ganz sein, aber die Höhenmeter werden schon einiges dazu geben.
Ja, ich glaube, es sind so 20. Ja, ja. Und dann sind halt die Höhenmeter das Schlimme.
Ah, da haben wir aber ganz viele sportliche Landauer, die begleiten dich da bestimmt gerne.
Ah, hoffentlich gibt es da oben einfach Pommes. Also, genug Pommes-Werbung. Auf jeden Fall werden Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich eingeladen sein, uns zu begleiten an diesen Wochenenden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Das war unser Chefförster. Was ist eigentlich der richtige Titel nochmal? Ich stehe gerade auf dem Plan.
Forstamtsleiter.
Forstamtsleiter.
Genau.
So.
Sehr schön.
Herr Hannemann,
das
Isabel
war.
Schirmer.
Genau. Und Lukas Hartmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Outros, Intros und Überleitungen
ja.
Üben wir nochmal.
Genau.
Aber
Thema jetzt, Outros und
ja.
Überleitungen.
Neues Format, ne? Wir wollten noch irgendwie ein Get Out machen.
Genau.
Ach, irgendwie, ja. Es liegt alles an mir.
Ja, definitiv. Also es sind immer die Männer schuld. Aber dadurch, dass wir gerade den Termin für 2026 besprochen haben, dachten wir, machen wir einfach weiter mit den Terminen, die jetzt in naher Zukunft folgen. Und einer meiner Lieblingstermine, Der hat gestern quasi schon begonnen, wenn die Sendung online geht.
Der Nikolausmarkt?
Ja.
Das ist einer deiner Lieblingstermine?
Ja, total. Also ist ein Highlight. Vor allem habe ich heute Morgen im Fernsehen gehört, dass es wahrscheinlich einige Weihnachtsmärkte gibt, die abgesagt werden müssen, weil sich eben super viele Sicherheitsvorschriften stark verschärft haben. Und da war mein erster Gedanke.
Kisten.
Ja, mein erster Gedanke war so, oh Gott, hoffentlich Landau nicht. Aber er findet statt.
Er findet statt. Dafür haben wir viel Geld ausgegeben und Zeit aufgewandt.
Und täglich von 11 bis 20 Uhr kann dort geschlemmt werden, Glühwein getrunken werden und auch ganz viel Schönes so für Weihnachten geshoppt werden, oder?
Ja, und ein paar Handwerker sind, glaube ich, auch wieder da.
Mhm.
So, am 3. Dezember gibt es eine Bikibus-Tannenbaumfahrt für alle interessierten Kinder und Eltern, die mal beim Bikibus reinschnuppern wollen. Ein Projekt, das ja richtig gut läuft, immer auch mehr in Fahrt kommt, insbesondere bei den Grundschulen, da sich einiges bewegt. Da wird mit Weihnachtsschmuck auf jeden Fall gefahren am 3. Dezember und geschmückte Räder passend zum Anlass sind herzlich willkommen. Alle sind eingeladen, egal ob Schülerinnen oder Schüler, Eltern auf der roten Route zur IGS und ESG oder der pinken Route zur Thomas-Nast-Grundschule. Also das ist die, die wir dann später eingerichtet haben, weil sich noch Eltern da draußen gemeldet haben und gesagt haben, hier, wir machen das. Und die ganzen Zeiten, die jetzt auf unserem Zettel stehen, ja, ich glaube, die packen wir in die Captions.
Definitiv. Sehr gut. Und hier steht auch auf meinem schlauen Zettel, am 2.12. ist der Hauptausschuss. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, Lukas.
Das ist der Ausschuss, der quasi alles macht, was nicht in einen anderen Ausschuss gehört und vor allem sich mit Personal- und Finanzangelegenheiten beschäftigt. Heute am Tag der Aufnahme ist zum Beispiel eine Sitzung, die darf ich leiten. Und da reden wir über so Sachen wie beispielsweise Ordnungsamtsangelegenheit, obdachlose Frauen oder die Gehaltserhöhung für den Oberbürgermeister oder die Vergabe von Grundstücken. All solche Sachen sind dann auf der Tagesordnung.
Spannend. Und findet man die auch wieder auf YouTube oder ist das was,
Nein,
was nicht zu finden ist?
Aufnahmen gibt es nur von der Stadtratssitzung, einfach weil es ziemlich viel Geld kostet und aufwendig ist jedes Mal.
Okay, das verstehe ich. Aber für alle, die noch keine gesehen haben, keine Stadtratssitzung, echt immer spannend, einfach mal reingucken.
Und in der nächsten Folge geht es um Klimarat und der wird auch Thema sein am 11. Dezember im Umweltausschuss der Stadt Landau. Da werden wir nämlich erste Ergebnisse des Abschlussberichtes des Klimarates vorstellen und was wir damit konkret machen wollen, wie wir das umsetzen wollen als Stadtverwaltung.
Für alle, die sich jetzt fragen, was der Klimarat ist, auch dazu findet ihr eine Folge, die haben wir ganz am Anfang gemacht, glaube ich.
Die allererste.
Ja, die allererste Folge. Also für alle, die da noch eine Wissenslücke haben, einfach mal reinschauen. Ja, genau. Und auch das ist was, was aber geschlossen ist. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht dazusetzen und mal gucken, was
wir machen. Selbstverständlich. Da kann jeder jederzeit hinkommen. Man darf auch Fragen stellen unter der Einwohnerfragestunde, ganz am Anfang, aber nur zu Sachen, die nicht auf der Tagesordnung stehen.
Okay.
So, aber dann kann man sich alles anhören. Ganz selten gibt es einen nicht öffentlichen Teil und dann sind das meistens so Sachen, die um Personalangelegenheiten, ne? Wenn wir jemanden befördern beispielsweise, ob das dann, ja, dann müssen halt der Name des Mitarbeiters, der an die Stelle eingestellt wird oder befördert wird, muss nicht in öffentlicher Sitzung diskutiert werden.
Ja, das ist verständlich. Sehr gut. Gibt es noch welche Termine? Irgendwas, was wir vergessen haben? Ihr dürft uns natürlich auch immer super gerne an irgendwelche spannenden Termine erinnern, die es so in der Stadt gibt, oder?
Ja, und auch gerne schreiben, Feedback geben zum neuen Format. Heute war es noch ein bisschen rumpelig, aber wir werden wieder besser.
Definitiv. Danke, dass ihr zugehört habt.
Bis bald.
Ciao.